mein Trainer hat mir zum Beispiel dann auch in der Nacht irgendwie geschrieben, dass ich einer der wichtigsten Menschen seines gesamten Lebens sei. Und man hatte das Gefühl, man ist seine Freundin. Also man ist nicht seine Athletin, sondern man ist das wie so eine Liebesbeziehung, obwohl man das gar nicht wollte.
Als ich vor 25 Jahren aktiv war, wie häufig habe ich den Spruch gehört, ist ein guter Trainer, ist ein Arschloch, aber ein guter Trainer. Und heute würde ich sagen, kein Mensch ist ein guter Trainer, wenn er ein Arschloch ist.
Das ist ein Grundproblem, ja, leider. Dann wird der Erfolg über das Agieren des Trainers gestellt und es werden Fehlverhalten toleriert, ich würde nicht sagen akzeptiert, aber toleriert, die man eigentlich nicht tolerieren kann.
Das waren Ausschnitte aus der ZDF-Frontal-Doku Leichtathletik, Gold, Silber, Machtmissbrauch von Michael Haselrieder und Christina Zülke. Und letztere begleitet uns auf eine kleine Runde Auslaufen und wir sprechen über die Dokumentation.
Vielen, vielen Dank, Christina, dass du dir in wahrscheinlich sehr stressigen Tagen für dich die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu kommen.
Sehr gerne. Und ich bin ja nur eine der Macherinnen. Michael Haselrieder hat ja mitgemacht und natürlich unzählige fleißige Menschen, die uns unterstützt haben.
Ja, das glaube ich, dass da sehr viele Menschen hinter so einer Doku stehen. Und das war auch so ein bisschen die Einstiegsfrage. Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Du hast schon was gemacht zu Machtmissbrauch in der Polizei, zu Machtmissbrauch in der Kirche, jetzt im Sport, in unserem Sport, in der Leichtathletik. Wie entsteht so eine Doku? Ist es einfach, dass du gesagt hast, es ist jetzt mal Zeit, sich die Leichtathletik oder den Sport anzugucken? Ist es so, dass sich über die anderen Recherchen Leute bei dir gemeldet haben und man dann so da rein startet? Oder wie sind so die Anfänge von so einer Doku?
Immer anders. Also in dem Fall war es so, ich hatte einen Hinweis aus der Sportszene und dann habe ich den Hinweisgeber gefragt, mit wem soll ich reden, hatte die erste Telefonnummer, habe telefoniert, habe gefragt, mit wem soll ich reden, hatte die nächste Telefonnummer. Also ich habe ganz viel mit Leuten geredet. Ich habe ohne Ende Sportlerinnen bei Instagram Nachrichten geschrieben und gehofft, dass die mal antworten. Also mein ganzes Insta ist voll von tollen Leichtathletinnen jetzt. Und viele Telefonate, habe immer gesagt, ihr dürft meine Nummer weitergeben. Also egal, wie mir davon erzählt, gebt einfach meine Nummer weiter. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir überhaupt diesen Schritt machen konnten, dass uns nicht jemand von Gerüchten erzählt. Und eigentlich begann es damit, also dass wir wussten, jetzt könnte was draus werden, damit, dass eine Athletin, mit der ich gerade gesprochen hatte, sagte, Aileen Demes ruft dich später mal an.
Ja, okay. Und dann nimmt das wahrscheinlich so seinen Lauf und man kommt am Ende fast gar nicht mehr hinterher. Kann man das so sagen?
Also es ist jetzt nicht so, dass die Leichtathletik-Szene uns die Bude eingerannt hat, um aufzuarbeiten. Aber es gab dann schon noch Fälle, die sich gemeldet haben, weil sich die Recherche einfach rumgesprochen hat, als wir dann sagen mussten, wir sind im Schnitt schon fast am Ende, jetzt müssen wir einen Cut machen. Aber wir schreiben uns alles auf und wer weiß, vielleicht geht's ja auch weiter.
Kann man sagen, mit wie vielen Personen du dann generell redest in so einer Recherche? Sind das Hunderte oder?
Also in dem Fall habe ich tatsächlich irgendwann eine Excel-Tabelle gemacht, weil ich Angst hatte, den Überblick zu verlieren. Und alle Kollegen, die gesehen haben, haben sehr gestaunt, weil es waren tatsächlich ungefähr 100 Anrufe, die ich gemacht habe. Und ich würde sagen, erst bei 88 hat es dann irgendwann geklappt, dass wir wirklich auch mit Leuten geredet haben, die direkt betroffen waren, weil wir können ja nicht über Gerüchte reden. Also es war ab dem ersten Anruf eigentlich so, dass die Leute mir immer die gleichen Namen genannt haben. Es war total interessant bis zum Schluss. Hatten alle die gleichen Namen. Auch wir haben ja mal telefoniert und du kanntest im Grunde alle Recherchen, die ich so hätte machen sollen. Und wir sind dann einfach darauf angewiesen, dass uns Leute weiterempfehlen. Die Hannover-Geschichte, die man in der Doku sieht mit den verdeckten Menschen, die hat tatsächlich mit einem anonymen Anruf begonnen. Also da hat jemand gesagt, ich nenne mich mal Moritz, hatte seine Nummer unterdrückt und wollte einfach die Lage checken, wollte wissen, wie funktioniert das, wenn man so ein Interview gibt. Und der hat gefragt für diese Athletin, der kannte die und hat sozusagen ein bisschen Vertrauen aufgebaut und hat dann meine Nummer weitergegeben und dann habe ich tatsächlich auch mit denen geredet. Ich weiß nicht, ich kann da noch ein bisschen zu erzählen, das war schon sehr speziell.
Ja, gerne, erzähl weiter.
Okay, also die Ich habe dann erstmal mit der Mutter telefoniert und merkte dann irgendwann, aha, die Athletin sitzt daneben und hört zu. Finde ich natürlich super, wenn die direkt jemanden dabei hat, der sie stärkt, ne? Und dann hat die mir aber am nächsten Tag einen Screenshot geschickt, der genau diesen Screenshot, der jetzt auch im Film ist. Also ich würde schon gerne mal sehen, wie du abgehst beim Sex, und mir reicht auch ein Video von dir und deinem Freund. Und ich stand in Polen am Bahnhof mit dem Rucksack auf dem Rücken, auf dem Weg in Urlaub, kriegte diesen Screenshot und habe gedacht, ey, was für ein Scheiß, die war 16, die Arme, wer schickt solche Nachrichten? Und fand es einerseits natürlich schrecklich, andererseits wusste ich in dem Moment auch, okay, wir recherchieren nicht nur Gerüchten hinterher, sondern es gibt tatsächlich das, wovon alle denken, dass es das gibt, gibt es auch wirklich. Und Dunkelziffer, hattest du gefragt, also es gibt wenig Wissenschaft dazu, aber man sagt so, jeder 7. bis 8. deutsche Erwachsene hat Erfahrung mit sexualisierter Gewalt, und das wird für den Sport auch ungefähr so gelten, denke ich.
Das heißt, du würdest auch schon das so einschätzen, dass es da noch weitere Fälle gibt, auch in der Leichtathletik, über die man jetzt noch gar nicht gehört hat. Kannst du das irgendwie so aus dem Hintergrund sagen von den Recherchen, oder ist es schwierig, da was Belastbares zu sagen?
Naja, Dunkelziffer ist Dunkelziffer, ne? Ja. Aber alleine das, was die Berliner Athletin sagt, ich bin mit 13 in den Verein gekommen und es war normal, dass man mir auf den Po gehauen hat. Also das hätte ich auch aus anderen Sportarten, und ich glaube, dass diese Körperlichkeit schon ja auch in unserer Gesellschaft eine andere Normalität hatte, und manche Menschen empfinden eine Umarmung schon als Grenzüberschreitung. Ein Klaps auf dem Po bei einer 13-Jährigen ist definitiv eine Grenzüberschreitung, und so sind ja die Maßstäbe da, also das, was man erlebt und dann eine Grenzüberschreitung nennt, auch unterschiedlich. Aber von diesen kleinen Dingen, glaube ich, gibt es schon sehr, sehr viele, was Menschen da erleben. Und da habe ich dann auch zahlreiche Gespräche geführt von Athletinnen, die eben sagen, ja, der hat ja nur einmal gefragt, ob ich mit ihm was trinken gehen will. Oder der hat ja nur einmal mir im Trainingslager nachts noch SMS geschrieben. Da steht auch gar nichts drin von Sex. Aber ich habe mich natürlich unwohl gefühlt und wusste nicht, was ich darauf antworten soll. So, und dann ist die Frage, hat die jetzt nichts erlebt oder war das trotzdem nicht in Ordnung, ne?
Ich würde sagen, ist trotzdem natürlich nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir hoffentlich alle oder viele von uns recht schnell beantworten können sollten. Was glaubst du, warum sich Athletinnen wie Aileen Demes getraut haben, bei euch jetzt was zu sagen im Gespräch? Weil es gibt ja theoretisch Anlaufstellen vorher. Also ob es im Verband ist oder durch unabhängige Organisationen. Was meinst du, hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass die sich getraut hat, ja, euch zu vertrauen und letztendlich bei euch vor der Kamera auszupacken?
Also das muss man eigentlich natürlich die Athletin fragen. Ja. Meine Vermutung sind drei Dinge. Einerseits, ich komme von außen, nicht aus dem System. Und es ist total klar, wenn die mir was erzählen, dann wird es eben nicht unter den Teppich gekehrt oder abgewiegelt, sondern ich bin ja gerade mit dem Ziel gekommen, zu veröffentlichen. Also diese Angst, ich erzähle das und jemand sagt, ist ja nicht so schlimm, die braucht man bei mir nicht haben. Ich habe sehr viel Erfahrung im Gespräch mit Betroffenen. Also das hast du ja eben schon gesagt, ich recherchiere seit 5 Jahren zu Missbrauch in der Kirche und habe da natürlich auch mit vielen gesprochen, und denke, das merkt man gleich in den ersten Telefonaten. Wir treffen uns ja nicht direkt zum Interview, sondern mit vielen habe ich ja erstmal lange Gespräche geführt, und der Michael auch, bevor wir überhaupt mal gedreht haben, ne? Und das Dritte ist, manche haben ja jahrelang geschwiegen. Also die haben gar nicht geredet, als sie aktiv waren. Lotte Klaus war eine der wenigen, die aktiv war. Dann gefragt wurde, gehst du mit mir aufs Hotelzimmer? Und relativ schnell sich gemeldet hat und dann den Hessischen Landesverband informiert hat. Also die reden erst nach Jahren. Da fragt aber keiner von den Verantwortlichen mehr nach. Ich aber schon.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall gut und wichtig. Von dem, was wir mitbekommen haben, wir haben die Frage, als wir die dir vorab geschickt haben, recht offen dargestellt, ob es noch andere Fälle gab, die es jetzt nicht in die Doku geschafft haben. Mittlerweile hat zum Beispiel Lind Kleine ja auch ein Zeitungsinterview gegeben und meinte, sie hätte auch mit euch geredet und einen Drehtag aufgenommen. Warum hat es Linds Fall zum Beispiel jetzt nicht mit in die Doku geschafft, und wonach wählt ihr aus, welche Fälle ihr jetzt da beleuchtet habt und welche vielleicht auch nicht?
Ja, ich würde sagen, Len Kleiner zeigt die ganze Brutalität des Fernsehens. Das ist wirklich auch für mich natürlich schrecklich gewesen, als ich ihr das sagen musste. Also erstmal, mir schicken bis heute Leute ihre Erlebnisse und schreiben auch ans ZDF und sagen, was ihnen passiert ist. Aber man muss halt für den Film irgendwann sagen, wir können jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt anfangen zu schneiden. Das Beispiel von SafeSport sieht man ja, dass die, also was im Film nur auf Papier sozusagen spielt, da haben wir gar keine Betroffenen mehr gesucht erstmal, weil wir wussten, wir schaffen es nicht mehr. Und Lynn Kleine, bei ihr geht's um psychische Gewalt, nicht um sexualisierte Gewalt. Und ich will überhaupt gar nicht sagen, dass das eine schlimmer ist als das andere, sondern das sind einfach zwei verschiedene Geschichten. Und wir haben bis zum Schluss gehofft, dass wir es doch irgendwie zusammenkriegen. Also wir hatten zum Beispiel, es ist ein kleiner O-Ton von dieser Geschichte ist noch drin. Und das ist der von Heike Henkel, die sagt, Trainer geht's überhaupt nichts an, wie viel Athletinnen wiegen. Das geht ja auch weg von der sexualisierten Gewalt hin zur psychischen Gewalt, was mein Gefühl ist, viele Leichtathletinnen und Athleten kennen die Diskussion ums Gewicht. Deshalb fand ich das gut, dass die Heike Henkel da zumindest einmal sagt, das geht denen gar nichts an, der soll seinen Trainingsplan schreiben. Die sagt es auch so cool, deshalb haben wir diesen O-Ton und auch wollten wir unbedingt erhalten. Aber wir haben beim Gucken immer wieder gemerkt, und sowas entscheide ich ja nicht alleine, sondern wir haben mit einer großen Gruppe geguckt, das ist irgendwie komisch. Die Geschichte von der Lynn passt da nicht so richtig rein. Und sie hat vom allerersten Gespräch an mir gesagt, ich habe Angst vor so einem Shitstorm, dass die Leute sagen, das ist ja gar nicht so schlimm. Und um das zu vermeiden, dass das wirklich passiert, haben wir dann entschieden, wir lassen diese Geschichte raus, sie braucht einen neuen Ort, den sie ja jetzt auch gefunden hat. Aber bei uns wirkte das einfach inhaltlich nicht passend, dass diese Geschichte da dann mit drin war. Und das wollten wir eben vermeiden, dass die Leute dann sagen, ja, die einen, das wurde vor Gericht verhandelt und was erzählt die denn da? Weil das wäre wirklich schrecklich, weil beide Themen sind total wichtig und für Betroffene absolut schrecklich. Für Lynn Kleine war die Absage vom ZDF natürlich auch schrecklich.
Ich habe hätte dazu ein Follow-up, wenn es okay ist. Du hast ja gerade gesagt, die sexualisierte Gewalt ist quasi ein anderes Thema als die psychische Gewalt. Ich würde aus den Erlebnissen, die ich auch so in der Leichtathletik mit Trainern gemacht habe, aber sagen, und das ist auch meine Vermutung in diesem systemischen Problem, was ich glaube, was wir haben, dass klar, die sexualisierte Gewalt ist quasi in dieser Abwärtsspirale natürlich irgendwie so wahrscheinlich die Endstufe, aber ich glaube, das Problem fängt eben viel weiter oben an, eben bei den Möglichkeiten, die Trainer auch haben, psychische Gewalt auszuüben und auch da ja schon Grenzüberschreitungen tun und die auch quasi halt so weggelächelt werden, die auch Bundestrainer nicht interessiert, wenn man denen das mitteilt und so. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen drüber gestolpert und sage, okay, warum jetzt der Fokus nur auf das Sexualisierte, wenn man eigentlich fragt nach, die Anfangsfrage war ja eben dieses, haben wir ein Problem im System, ein Problem in der Leichtathletik? Warum dann eben der Fokus nur auf dieses eine Problem, auch wenn mir schon klar ist, dass es natürlich wahrscheinlich heftiger ist als nur in Anführungsstrichen die psychische Gewalt.
Ja, aber also das würde ja bedeuten, wir hätten es jetzt irgendwie auf Voyeurismus abgesehen. Ich glaube, das merkt man in dem Film schon, dass es uns darum nicht ging, ne? Sondern also mein schönstes Kompliment für den Film war, die Frauen haben so Schreckliches erlebt und stehen aber in dem Film als so starke Frauen da und überhaupt nicht als Opfer. Deshalb, mir geht's jetzt nicht darum zu zeigen, oh, schlimm, 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 noch schlimmer, am schlimmsten, sondern du musst bei so einem Film, musst ja schon auch gucken, worauf konzentriert sich der Zuschauer, welche Botschaften kannst du vermitteln und dann ist es einfacher, du bleibst bei einem Thema. Wir haben jetzt schon das Problem, dass erfahrenste Journalisten schreiben, oh Gott, was hat Aileen Demes für schreckliche sexuelle Übergriffe erlebt? Das stimmt einfach nicht. Die hat Grenzüberschreitungen erlebt. Ein Liebesbrief und ich will dich heiraten ist keine sexualisierte Gewalt. Aber wenn das jetzt Leute schreiben, ist das erstens für sie ein bisschen blöd, aber natürlich auch für den Trainer, der jetzt in der Gegend natürlich schon irgendwie bekannt ist und wo jetzt solche Sachen stehen. Deshalb müssen wir immer so ein bisschen vorsichtig sein, wie viele Sachen mischen wir in einen Topf. Und deshalb war dann die Entscheidung, dass wir diesem Thema sexualisierte Gewalt und Grenzüberschreitungen mit so einem Hintergrund lieber ein bisschen mehr Platz geben, damit die auch zu Wort kommen Und du hast total recht, das Thema überhaupt Machtmissbrauch, Manipulation, Trainingsgruppen, die so ein bisschen sektenartig geführt werden, wo keiner aus dem Verein mehr so richtig reingucken kann, wo Trainer sagen, wir sind besser als die anderen, redet nicht mit denen oder ihr dürft im Trainingslager in Flagstaff nicht mit denen an einem Tisch sitzen. Absolut ist das auch ein Thema und das muss auch aufgearbeitet werden, weil vielleicht ist das manchmal auch der erste Schritt zu dem zweiten, den wir jetzt gezeigt haben.
Ja, würde ich aus meiner Erfahrung her auch so unterschreiben, dass es damit, glaube ich, oft auch anfängt oder zumindest anfangen kann. Wenn wir darüber reden, ob es ein System ist in der Leichtathletik dahinter, dann ist ja ein Thema, was auch relativ groß thematisiert wird oder angesprochen wird, ist dieses Trainerhopping. Also wie kann es sein, dass alle irgendwelche Gerüchte hören, alle irgendwie was wissen und dann wird man im Zweifel ja in dem einen Verein entlassen, aber fängt im nächsten Verein wieder an. Und da habt ihr ja auch die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung zu interviewt, die am Anfang ja sagt, ja, der Sport hat riesige Schutzlücken. Und dann aber gleichzeitig sagt, ja, dass dieses Trainerhopping halt das Problem ist und dass es eben mit Datenschutz und personenschutzrechtlichen Dingen zusammenhängt.
Aus meiner Sicht hat der Sport massive Schutzlücken. Und das liegt genau auch daran, dass Tatpersonen, die letztlich das Ziel der sexuellen Ausbeutung haben, ja, um es mal ganz klar zu sagen, die sehr leicht in einen anderen Verband wechseln können, dass Vorwürfe aufgrund von datenschutzrechtlichen Gegebenheiten nicht sozusagen in ein Register gespeichert werden. Und das ermöglicht dieses Trainingshopping sozusagen. Und Täter können immer wieder an neuen Orten ihre Strategien anwenden.
Glaubst du, dass es ein Problem des Sportes wirklich ist oder ist es ein Problem auf eigentlich einer höheren rechtlichen Ebene, dass der Sport, sage ich mal, solche Listen, die teilweise gefordert werden oder generell damit anders umgehen wollen würde, aber einfach die rechtlichen Möglichkeiten nicht dafür da sind?
Die Angst ist ja, und das sagt ja die Ulrike Breitbach, die den Hessischen Leichtathletikverband berät, auch im O-Ton, wenn ich sage, der Trainer ist schlimm, habe ich gleich eine Verleumdungsklage am Hals. Das ist was, was ich ganz oft gehört habe in der Recherche. Wir können ja nichts sagen, weil Verleumdungsklage. Ich habe noch von keiner Verleumdungsklage gehört, die ein Leichtathletiktrainer gemacht hat, kann aber, also habe auch nicht explizit danach gesucht. Natürlich macht es Sinn, dass Menschen geschützt werden, dass man nicht ihren Ruf ruinieren kann aufgrund von Gerüchten oder weil man irgendwie sauer ist, dass der jemand anderen aufgestellt hat oder so, ne? Also Datenschutz ist schon irgendwie sinnvoll. Aber wenn es berechtigte Sorgen und Vorfälle gibt, dann finde ich, müssen Verantwortliche einen Weg finden, wie sie trotzdem kommunizieren. Und den gibt es natürlich, ohne dass man eine Verleumdungsklage kriegt, nämlich indem man miteinander redet, am Telefon, bei einem Wettkampf. Und da kann auch niemand was dagegen haben, dass ein neuer Arbeitgeber, potenzieller Arbeitgeber, einen alten Arbeitgeber anruft und sagt, hör mal, wir wollen jetzt den XY einstellen. Der ist ja bei euch gegangen. Wie war denn das? Kannst du den empfehlen? Und wenn der andere sagt, nein, dann braucht man ja nicht mal fragen, warum, sondern dann kann man sich ja gut überlegen mit den Gerüchten, die man über alle diese Personen schon gehört hatte, ob man dann den trotzdem einstellt oder nicht.
Sehe ich auch als eine der praktikabelsten Lösungen, die es so gibt, jenseits von irgendwelchen gespeicherten Listen oder sonst was, dass man miteinander reden kann. Und deswegen hat mich tatsächlich ein Zitat in der Doku ziemlich gestört, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist im Interview mit Klaus Detteloff von Cologne Athletics, wo ich absolut davon überzeugt bin, dass er das ernst meint, da harte Kante zu zeigen und alles. Aber er sagt,
wir sind ja im Wachstum, in der Dynamik und im Ausweiten. So, das heißt, ich schüttel an den Bäumen und es fällt Obst runter. Und ich weiß sehr wohl, da ist viel faules Obst dabei. Aber ich brauche eine gewisse Zeit, um dieses Obst kennenzulernen und auch entsprechend zu enttarnen. Und dann gibt es das entsprechende Gespräch. Und wenn das sozusagen sich entsprechend auch so bewahrheitet, wovon ich dann auch ausgehe, sage ich jetzt mal, gibt es auch die Konsequenzen. Und dann wird er auch einen Tag später nicht mehr für uns arbeiten.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ihr das nicht wirklich eingeordnet habt. Weil für mich ist es ja genau dieses, ja, wir stellen erstmal ein, wir stellen keine Frage und dann gucken wir mal, ob wir es später enttarnen können. Gibt es einen Grund, warum ihr das drin gelassen habt? Siehst du das nicht so problematisch, diese Aussage? Oder wie habt ihr das auch im Interview-Setting vielleicht entnommen, was man jetzt gar nicht so in einem Film oder nur mit dem kurzen Zitat so verstehen kann, wenn man das als Außenstehender guckt?
Also was hat dich daran gestört?
Naja, ich finde, dass es halt genau das Falsche ist. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wir sind im Wachstum. Ich stelle erstmal alle Trainer ein und guck danach, wer davon ist Fallobst, und um in seinem Beispiel zu bleiben. Ich finde, du hast trotzdem die Verantwortung als Vereinsverantwortlicher letztendlich, dass du halt sagst, ja, auch wenn ich Trainer brauche, ich rede eben vorher mal mit anderen Leuten. Und es ist ja auch, haben die ja auch sehr öffentlich dann gemacht und sehr transparent. Es sind ja, ist ja nicht nur ein Trainer, den sie dann rausgeschmissen haben letztendlich, sondern es sind ja drei Trainer, die sie rausgeschmissen haben. Und da stelle ich mir halt schon die Frage, warum konnte man da eben nicht im Vorfeld schon mal reden mit Leuten? Und ist es das Richtige zu sagen, ja, ich stelle erstmal ein und guck dann erstmal, ob ich die Personen enttarnen kann, um in seinen Worten zu bleiben?
Aber dann ist doch das perfekte Zitat. Guck mal, wie viele Gedanken du dir schon dazu gemacht hast. Also wir senden ja nicht nur, was wir gut finden, sondern wir senden ja auch, was Menschen so sagen und was wir für bedenkenswert halten. Also in dem Interview war ja ganz klar der Fokus drauf, dass da jemand ist, der sich als Aufklärer darstellt und sich hinterher auch als Aufklärer bewahrheitet, der aber eben in seinem Verein, also als ich das gemerkt habe, wo dieser Trainer trainiert, bin ich ja fast hinten rübergefallen. Detlefs Begründung ist eben, die Menschen reden nicht genug mit mir, ich muss das alles selber rausfinden, dafür habe ich die Leute aber im Verein. Und da können wir nicht dahinter gucken. Ne? Also hat er sich total bemüht, alle Informationen, die möglich sind, über diesen Trainer vorher zu bekommen. Hat da jemand angerufen und die haben gesagt, ja, ist schon okay, weil sie sich nicht getraut haben, die Wahrheit zu sagen. Das wissen wir natürlich nicht. Aber das ist ja, okay. Deshalb ist dieser O-Ton, finde ich, ganz gut, weil er so ein bisschen eben zeigt, dieses manchmal Hemdsärmelige, was da so stattfindet. Und in vielen Fällen wird aber dann, wenn man entdeckt hat, oh, den hätten wir uns vielleicht doch nicht holen sollen, traut sich keiner zu sagen, kann der bitte wieder gehen und dann besser zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch Klaus Detlef dann erst so im Laufe dieses Interviews oder kurz danach dann klar geworden, dass er da dass da noch mehr Transparenz hin muss und vielleicht auch ein bisschen früher. Aber das weiß ich nicht, habe ich nicht mit ihm drüber gesprochen.
Glaubst du, dass die Vereine das tatsächlich nicht kommunizieren, weil sie es irgendwie nicht kommunizieren wollen oder weil sie es vertuschen wollen? Oder glaubst du, es ist wirklich diese übertriebene Angst, eine Verleumdungsklage zu haben? Also ist es eher so, dass du das Gefühl hast, ja, so richtig aufklären wollen die Vereine eigentlich gar nicht, sondern sagen sich, okay, ich habe den jetzt bei mir raus und ab da ist es mir egal. Oder sind es eher wirklich diese rechtlichen oder andere Ängste, die du bei den Vereinen oder auch Verbänden dann siehst?
Ich glaube beides. Aber man sieht ja beim Niedersächsischen Leichtathletikverband, der jetzt aufklärend sich darstellt, dass die damals den auch weggeschickt haben und keine große Welle gemacht haben. Da muss man sich ja fragen, warum eigentlich? Also warum haben sie nicht damals schon mit der Staatsanwaltschaft geredet? Sie sagen, weil sie nicht alle Infos hatten, aber vielleicht hätten sie sich noch ein bisschen mehr um Infos bemühen müssen. So, ich glaube, man ist generell, also ich meine, das Thema ist eklig, weil man ist, glaube ich, generell froh, wenn man es erstmal vom Hof hat und dann zu allen Nachbarn zu gehen und zu sagen, wir hatten irgendwie da was Fieses auf dem Hof, passt mal auf, dass ihr euch nicht ansteckt. Das ist ja auch peinlich, weil warum hatte man denn das überhaupt auf dem Hof? Wie du sagst ja sofort, wie kann es denn sein, dass Herr Detlef überhaupt Fallobst in seinem Garten hat? So, und ich glaube schon, dass es schwerfällt, darüber zu reden, aber dafür ist ja genau die Prävention da, dass man eben weiß, überwinde dich und red drüber.
Es ist ja schon ein relativ eindrucksvolles Bild, kann man so sagen, wie ihr vor dem Leichtathletikstadion in Dresden steht, von außen da reinfilmt und man da ja quasi auf jeden Fall mindestens symbolisch dieses Gefühl von wir sperren uns ab bekommt, wenn man mit der Kamera hinter der Wand steht. Sind das auch die Erfahrungen, die ihr wirklich gemacht habt selber, dass ihr gesagt habt, hey, so richtig kooperativ war das von Seiten des DLVs nicht? Oder würdest du sagen, hey, da ist schon vieles auch gut gelaufen in den Gesprächen mit dem DLV und es gab eben, was die Drehgenehmigung jetzt zum Beispiel angeht, irgendwie eine unterschiedliche Auffassung oder eine Entscheidung, mit der ihr auch nicht zufrieden seid?
Also viele fragen ja, ihr habt doch Bilder von drin, warum steht ihr denn draußen? Das passt doch nicht zusammen. Also natürlich war das ZDF mit vielen Kameras in diesem Stadion, weil wir die Sendung ja übertragen haben, ne, die Live-Übertragung. Aber es gab keine Drehgenehmigung für das Team von Frontal, was zum Thema Missbrauch recherchieren wollte. Das dürfen die natürlich so machen, aber wir mussten ja da trotzdem hin, weil wir mit Eileen Demes weiter drehen wollten und die ist dann netterweise zu uns rausgekommen. Und dass das ein blödes Bild zeichnet, das ist halt nicht unsere Schuld. Und ja, der DLV hat ja jetzt den Athleten in Tokio gerade geschrieben. Sie hätten unsere Recherche die ganze Zeit transparent und aktiv begleitet, habe ich gelesen in dem Brief. Da wird es jetzt bestimmt Diskussionen geben, was man noch besser machen kann.
Haben die euch eine Begründung dafür geliefert, warum sie euch keine Drehgenehmigung gegeben haben?
Nee, wenn wir die schriftlich gehabt hätten, dann hätten wir die natürlich gesendet, einfach um diese Frage zu klären.
Eines der Probleme, die wir irgendwie haben, auf die wir immer wieder zurückkommen, ist irgendwie, es ist schwierig, die Namen zu nennen von der Leute. Es ist schwierig, das irgendwie zu konkretisieren. Und das würde mich wirklich mal aus einer rechtlichen Sicht interessieren. Also klar, bei den Fällen, wo noch kein Gerichtsurteil zum Beispiel vorliegt, da ist für mich komplett logisch, dass ihr natürlich keinen Namen nennen könnt in der Doku. In dem Berliner Fall ist es ja jetzt so, dass der Trainer schon rechtskräftig verurteilt ist. Kannst du uns einfach mal ganz kurz erklären, warum man in so einem Fall trotzdem keinen Namen nennen darf?
Was hätte es denn geholfen, wenn wir den Namen genannt hätten?
Ja, ich persönlich glaube, dass es trotzdem nochmal, also A, präventiv für Trainer noch abschreckender ist, wenn da ein Name steht, auch wenn das natürlich trotzdem in der Szene weiß es jeder. Aber es gibt auch immer wieder jetzt noch, ich meine, ich persönlich, der jetzt da in dem Thema auch mit drin ist und viele Leute ja auch kennt, ich sag halt, so wie ihr es berichtet habt, wenn man halbwegs recherchiert, dann weiß oder müsste jeder wissen, bei jedem Fall, um welchen Trainer es sich handelt. Aber es gibt trotzdem immer wieder Rückschriften, wo ich sage, die Leute wissen nicht, wer es ist. Und wenn dann zum Beispiel dieser Berliner Trainer, selbst wenn er irgendwie mit Erwachsenen dann trainiert oder so, gibt es, glaube ich, schon Leute, die es interessieren würde, wer diese Person ist, um auch eben später vielleicht dann nicht unter ihm zu trainieren oder sonst irgendetwas. Und das ist generell, und das ist der zweite Punkt, den ich dann so ein bisschen habe, ich könnte mir vorstellen, dass es für einige auch so ist, so ja, ich als betroffene Person, wenn ich jemanden jetzt anklage oder anzeige, ich muss mit meinem Klarnamen dahinter stehen, mehr oder weniger. Aber der kommt jetzt trotzdem wieder irgendwie, ohne dass ein Name genannt wird, ohne irgendwas davon. Und das sind so die zwei Sachen, wo ich glaube, dass ein Namen nennen trotzdem einen Unterschied geben könnte. Und das ist auch gar kein Vorwurf an euch. Mich interessiert es tatsächlich, ob es eure Entscheidung war oder ob es einfach dann trotzdem so ist, dass man das im Fernsehen halt einfach nicht darf oder wieder die Hintergründe von sind.
Also sind zwei Entscheidungen. Einerseits, uns ging es nicht darum zu sagen, das sind ein paar einzelne böse Männer, sondern uns ging es darum zu zeigen, da ist ein System, das junge Athletinnen und Athleten alleine lässt, wenn sie Missbrauch erlebt haben und das sich zu sehr hinter Schutzkonzepten versteckt. Das ist das eine, warum wir sehr bewusst entschieden haben, wir nennen keinen einzigen Namen. Wir hätten einige Namen, wahrscheinlich nicht mit Vollnamen, aber wir hätten sowas machen können wie Christina Z, also Vorname plus Initial. Manche von diesen Trainern haben aber so auffällige Vornamen, dass man sie damit sofort hätte identifizieren können. Und wir müssen uns an die Regeln der Verdachtsberichterstattung halten. Das ist ähnlich wie beim Datenschutz eigentlich ja eine gute Sache, ne? Dass man über niemanden, der nicht verurteilt ist, sagen darf, das ist ein Täter oder ein schuldiger Täter. Das ist ja auch nicht unser Job als Journalistinnen und Journalisten, sondern das muss vor Gerichten geklärt werden. Bei einem verurteilten Straftäter, das hast du total, hast du recht, gibt es einen Zeitpunkt, wo man den nennen könnte. Aber es gibt dann auch wieder die Phase der Resozialisierung, wo man es eben nicht mehr darf, damit er sich dann wieder in die Gesellschaft eingliedern kann. ich, wenn ich jetzt in Berlin irgendwie trainieren würde und das Gefühl hätte, der könnte in meiner Nähe sein, würde mal beim Berliner Leichtathletikverband anrufen und gucken, wie das klappt mit dem Telefonieren und würde schon denken, dass die dann sagen, bei dem kannst du trainieren oder bei dem eben nicht.
Du hast es eben in der Antwort vorhin schon gesagt, du hast das Gefühl, ihr wolltet darstellen, dass da ein System ist, sich hinter Schutzkonzepten zu verstecken, war deine Aussage, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Das heißt, wo würdest du jetzt konkret sagen, sind die Schutzlücken oder die Probleme in der Leichtathletik? Also wir haben Schutzkonzepte, so fängt es da schon an, dass die mangelhaft sind, fängt es an, dass nicht genug Vertrauen in die Anlaufstellen ist, arbeiten die Anlaufstellen nicht richtig? Oder also wo würdest du da konkret quasi die systematischen Probleme sehen?
Also zum Thema Schutzkonzepte ist ja die Frage, gibt es so eine Kultur des Wegschauens, obwohl es im Internet diese Schutzkonzepte und die Ansprechpartner gibt. Ich finde, da hat der Christoph Neuhaus, der Dortmunder Trainer, hat es echt gut auf den Punkt gebracht. Der sagt ja in der Doku...
Die PowerPoint-Präsentation hilft uns nicht, die ich mir dann bei der Trainerausbildung das 8. Mal anschaue. Und das ist alles absolut richtig, aber das ist alles im geschlossenen Kontext. Was passiert um 18.30 Uhr? Was passiert um 17 Uhr im Kraftraum? Das sind die entscheidenden Fragen, die gestellt werden müssen.
Und das habe ich schon das Gefühl, dass man noch nicht geschafft hat, diese Schutzkonzepte, die alle in Ordnung sind und den Standards entsprechen, soweit ich die mir angeguckt habe, die quasi auf den Platz zu bringen. Also dass es völlig selbstverständlich ist, wenn ich auch nur was sehe, was komisch ist, dass ich mich sofort an irgendwen wende, sondern der Reflex, ja, wird schon nicht so sein oder das ist doch so ein erfolgreicher Trainer, der ist immer noch da. Die Frage ist, wie kann man Schutzlücken schließen vielleicht auch, ne? Also ich habe das Gefühl, der Schritt von ich trainiere in der Gruppe zu ich bekomme Einzeltraining ist ja für viele Athleten ganz entscheidender, ist so mein Gefühl. Also ich spreche ja gar nicht fließend Leichtathletik, aber nach einem halben Jahr habe ich so ein bisschen einen Eindruck. Und dieses Einzeltraining wird dann häufig als Ehre empfunden und das ist jetzt unser neues Talent. Und es wird aber überhaupt nicht hinterfragt. Also da denke ich, das ist schon eine gefährliche Stelle, dass ein junger Mensch plötzlich mit einem einzelnen Erwachsenen so eng zusammenarbeitet. An diesem einzelnen Erwachsenen hängt der Weg vielleicht in den Kader, vielleicht in den Bundeskader sogar. Und dann fällt es einem jungen Menschen einfach total schwer zu sagen, hör mal, ich will gar nicht, dass du mich anfasst im Kraftraum oder kannst du bitte fragen. Und in dem Berliner Fall, warum fragt niemand, wenn ein Trainer mit einer minderjährigen Athletin alleine in die Sauna geht? Also ich gehe auch gerne in die Sauna. Ich habe auch kein Problem, wenn meine Tochter mit in die Sauna geht und da sind Männer dabei. Aber alleine mit einer Minderjährigen in die Sauna und dann mit ihr nach Hause. Warum fragt niemand, ist das nötig? Warum gibt es nicht so ein Standardprozedere, wenn eine Athletin und ein Athlet neu Einzeltraining haben, dass die quasi immer mal wieder von Verantwortlichen im Verein gefragt werden, wie ist denn das, was macht ihr denn da beim Einzeltraining? Dass sie von Anfang an auch geschult werden und gesagt wird, nach Hause zum Trainer gibt's bei uns nicht. Massagen, da ist hier der Physiotherapeut für zuständig. Der Trainer hat überhaupt keine Ausbildung dafür. Massagen ohne Unterhose, undenkbar. Wenn das passiert, komm bitte sofort zu uns. Also diese Aufklärung passiert meiner Ansicht nach zu wenig. Und auch dieses nach einem Sieg umarmen. Ich finde umarmen super. Wir haben uns, nachdem die Doku endlich online war, auch umarmt. Aber ich hatte auch das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht möchte, dass der Cutter mich umarmt, dann kann ich das sagen. Ich bin aber auch schon ein bisschen älter. Also reicht nach einem Sieg auch High Five, wenn zum Beispiel eine Athletin das gar nicht so gerne mag, dass sie so berührt wird. Und da total allen klar zu machen, Nein ist in Ordnung und Nein führt nicht dazu, dass du das Sponsoring nicht kriegst und Nein führt nicht dazu, dass du nicht zum Wettkampf darfst. Da ist, glaube ich, echt noch Luft nach oben.
Das heißt, da reden wir jetzt ja über das Informieren dann vor Ort, auch in der kleinsten Ebene, sage ich mal, also im Verein, in der Trainingsgruppe hinzuschauen vor Ort auf jeden Fall, wenn man auf dem Trainingsplatz was mitbekommt oder als Vereinsverantwortlicher eben diese Einzeltrainings hast. Hast du das Gefühl, dass die Eltern ausreichend informiert sind und dass die auch Guidelines haben, dass die auch wissen, hey, wo ist denn, was ist Leistungssport und was ist dann eben nicht mehr Leistungssport, sondern zu weit reden wir eben von einer Massage von einem Trainer. Das ist ja, glaube ich, für Eltern auch, wenn die nicht aus dem Leistungssport kommen, vielleicht, kann das ja auch eine Schwierigkeit sein zu sagen, hey, der Trainer sagt aber, das gehört zum Leistungssport dazu und dann muss ich das ja so akzeptieren, dass das Leistungssport für mein Kind ist. Also glaubst du, dass da auch noch mehr gemacht werden muss, sollte?
Also ich finde, das ist ein absoluter Schlüssel. Das ist mir klar geworden nach den Gesprächen mit dem Hessischen Landesverband, weil die machen das nämlich. Da ist, wenn Kinder, Jugendlichen zum ersten Mal in den Kader berufen werden, und das passiert leider im November, deshalb konnten wir es nicht drehen, weil da waren wir noch nicht so weit, dann gibt es eine Elternschulung. Also dann werden alle Eltern versammelt und die Ulrike Breitbach aus dem Film oder jemand anders erzählt erstmal, was ist eigentlich normal und was ist erlaubt. Und sie müssen uns helfen, liebe Eltern, wenn ihr Kind sich verändert. Na klar, baut das Muskeln auf und das Gewicht verändert sich vielleicht, aber wenn sie das Gefühl haben, da entwickelt sich eine Essstörung oder die will ganz plötzlich nicht mehr zum Training, dann nicht drängen, sondern ernst nehmen und fragen. Und deshalb war es für uns so spannend, auch mit Heike Henkel zu reden, weil die natürlich als Mutter ziemlich gut vorbereitet ist, weil sie es eben selber alles erlebt hat und ihre Tochter dementsprechend ganz gut betreuen kann. Aber die hat auch gesagt, ja, woher sollen Eltern, die zum ersten Mal in diese Welt aus Kader und Wettkampf und Trainingslager und so, also man kann sich schon denken, es ist nicht normal, dass ein Trainer mit einer Athletin auf ein Zimmer geht. Aber wenn der sagt, du, wir sind ein kleiner Verein, wir haben keine Kohle, wir können nur zu den deutschen Meisterschaften fahren, wenn wir uns da ein Zimmer teilen, dann wird es ein harter Kampf der Tochter zu sagen, nee, dann leider nicht zu den deutschen Meisterschaften. Ne? Sondern da müssen Eltern total klar haben, was sie, was da Grenzen sind. Und die müssen es auch dem Kind nochmal weitervermitteln. Das ist zum Beispiel nach der Geschichte von der Lynn auch eine Geschichte, die wir einfach kürzen mussten, dann rein aus Zeitgründen. Und das hat mir total wehgetan, weil ich finde, das ist wirklich ein Schlüssel, dass man mit Eltern da gut arbeitet, dass die wissen, sie haben auch eine Schutzfunktion.
Ja, also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich sage, das war für mich ein Takeaway auch von der Doku, dass ich da persönlich so noch nicht gar nicht im Detail drüber nachgedacht habe, dass es wichtig ist und extrem wichtig ist, da wirklich vernünftig auch an die Eltern ranzugehen, weil ich habe das Gefühl, also in den Vereinen natürlich nicht, da ist ja auch das Ehrenamtssystem in Deutschland manchmal nicht ganz so ideal bei vieles, wenn die Vereine einfach nur so von wenigen Menschen geführt werden, die alle wenig Zeit haben. Aber für mich persönlich, als jemand, der aber auch in dem Thema viel drin ist, habe ich das Gefühl, dass der DLV zum Beispiel tatsächlich gar keinen so schlechten Job macht, die Kaderathleten zu informieren, teilweise darüber, aber dieser Elternteil, das habe ich so auch noch nicht mitbekommen und das, glaube ich, ist tatsächlich dann entscheidend, weil ich glaube, man ist immer schnell zu sagen, ja, ist doch alles logisch, so. Das war auch meine erste Reaktion, so, ja, ist doch logisch, dass das nicht okay ist, aber ich glaube, dass es dann für Eltern dann doch einfach schwieriger ist und gerade diese Kleinigkeit, also nicht Kleinigkeiten, um es disrespektierlich zu sagen, aber es ist halt, also jetzt mit einer 16-Jährigen zu schlafen, da ist, glaube ich, jedem direkt klar, das geht nicht. Aber eben ist es okay, eine Hilfestellung am Po zu geben. Das ist ja nochmal eine andere Ebene, wo es vielleicht dann einfach oder wahrscheinlich schwieriger ist für Leute, das so einschätzen zu können, dann auch Elternteil. Und ich glaube, dass das enorm entscheidend ist.
Ja, einmal noch zu den, also du hast die Ehrenamtlichen jetzt so ein bisschen abgebürstet, aber ich meine, die Leichtathletik lebt ja von diesen Ehrenamtlichen und das war für uns natürlich auch toll zu sehen, wen es da alles gibt und was es für eine, was es für gute Strukturen auch in Vereinen gibt und von engagierten Menschen und da, wo häufig, glaube ich, einfach der letzte Mut fehlt, dann sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, nee, das machen wir hier nicht. Aber wir haben natürlich auch super Sachen erlebt, wie zum Beispiel in Darmstadt, wo wir da der erste Sportplatz, wo wir drehen durften mit Aileen und mit Lotte und Paula, die einfach gesagt haben, klar, ihr könnt kommen und hier drehen. Und das war für uns total wichtig, weil das ist ja nicht der Ort, wo Missbrauch passiert ist, sondern das ist einfach ein Stadion in Darmstadt. Und das war aber für die drei Mädchen total entscheidend, dass wir an einem Ort drehen, wo nicht plötzlich der Trainer um die Ecke kommen kann. Und dass die das ermöglicht haben, haben, diesen sicheren Ort für ein Interview, ist natürlich auch, da sieht man, es gibt auch viele, viele, die es gut und richtig machen in der Leichtathletik.
Ja, dann muss ich das von meiner Seite auch nochmal klarstellen. Also das ging auf gar keinen Fall gegen die Ehrenamtlichen, die sich da bemühen. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil es gibt auch viele, die gute Arbeit machen. Das kann man auch nicht einfach pauschal sagen, dass da alle scheiße handeln. Und es gibt Verbände, es gibt Landesverbände, es gibt auch Vereine, die es wirklich gut machen. Ich kann da auch immer nur so ein bisschen von meinem Düsseldorfer Verein erzählen, von dem SFD. Das ist ein Breitensportverein in Düsseldorf. Der hat mit Leistungssport nichts zu tun. Aber da hatten wir auch in der Vergangenheit einen Fall, wo was gemeldet worden ist und wo dann auch direkt klar war, hey, da wird mit dem Kinderschutzbund zusammen das Ganze angehört und dann ist auch am Ende eine konsequente Entscheidung getroffen worden. Das ging jetzt auch nicht in die Richtung wirklich sexualisierte Gewalt, aber halt eben auch Grenzüberschreitungen, die einfach irgendwie passiert sind. Und da hat man, finde ich, sehr, sehr gut mitbekommen, wie schwierig auch das Thema ist, weil auf der einen Seite ging es eben nicht darum, eine Person, einem Trainer in dem Fall jetzt komplett an Pranger zu stellen oder sonst irgendwas, sondern einfach klar zu machen, ey, diese Grenzüberschreitungen, die gehen zu weit, mit so jemandem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Aber als man das dann den Eltern erörtert hat, da gab es auch genug Eltern, die gesagt haben, ja, zu uns war der aber immer nett. Unsere Kinder, unsere Jungs in dem Fall, trainieren super gerne bei dem. Und wenn ihr jetzt hier nichts Konkretes zu sagen könnt oder wenn da jetzt nichts so super krass Schlimmes passiert ist, dann verstehen wir das überhaupt nicht und dann sehen wir das auch gar nicht ein. Und da ist tatsächlich dann auch passiert, dass einfach ja zwei, drei Jungs mit diesem Trainer zu einem anderen Verein gewechselt sind. Und da muss ich sagen, war ich einerseits sehr, sehr stolz auf meinen Verein, dass sie da so konsequent gehandelt haben und das auch alles ernst genommen haben und eben auch nicht eine Lappalie unter den Tisch gekehrt haben. Aber zeitgleich war ich da auch dann wieder ein bisschen schockiert, wie viel dann tatsächlich auch bei Eltern oder auch Kindern oder Athleten, Athletinnen, selbst da halt manchmal auch Dinge noch sehr relativiert werden. Und das finde ich auch, dass wir da alle zusammen auch so ein bisschen enger stehen müssen und da vielleicht auch irgendwie auch als Athleten oder wie auch immer halt gucken müssen, dass man ja doch versucht eben, nicht alles zu relativieren und da auch ein bisschen mehr Feingefühl vielleicht hat, wenn man das so sagen kann.
Nee, ich glaube, es ist auch, Entschuldigung, ich glaube, wenn ich das ganz kurz noch reinschieben kann, ich glaube, es ist dann letzten Endes natürlich auch eine Mutsache, ne? Und ich glaube, das braucht dann schon von einzelnen Personen einfach Mut, gegen jemanden aufzusprechen, der vielleicht halt schon seit 20 Jahren in diesem Verein quasi die Leichtathletikabteilung im Alleingang irgendwie am Laufen hält. Ne? Ich glaube, das ist ja das, was ich am Anfang auch so ein bisschen gesagt hatte. Ich glaube, da fängt irgendwie dieses systemische Problem auch halt einfach an. Da hast du teilweise monarchische, also das ist keine Demokratie da in so einem Verein unbedingt. Da hast du teilweise eher so eine monarchische Natur auf der Ebene passiert ja dann eben auch schon dieser Machtmissbrauch. Und also da habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, ich spreche jetzt von meinem Gefühl und meinen Erlebnissen, dass da dann auch, ich habe es nur mit Männern erlebt, einfach Männer sind, die halt Rückendeckung, also wirklich für alle absurden Äußerungen und Handlungen bekommen, weil sie halt einfach schon lange in diesem Verein sind. Und oh ja, das, also das habe ich mir auch bei diesem, beim Gucken der Doku, also da komme ich aus dem Kopfschütteln gar nicht raus.
Also das ist aber ja auch ein Phänomen, was in dieser, wenn man Täter anschaut und Täterstrategie, also Gruppen spalten, die einen hinter sich vereinen, damit es immer jemanden gibt, der nochmal dagegen redet, wenn jemand sagt, das geht so nicht, ist was, das würden Experten, die man von außen reinholt, sofort erkennen und wissen auch, wie man damit umgeht. Ne? Weil das ist natürlich auch dramatisch, wenn dann Vereine sich spalten, weil die einen denken, das war jetzt ganz schlimm, dass der tollste Trainer gehen muss und dann wird nicht vernünftig aufgeklärt und dann bleibt es einfach als so ein Phänomen. Das sehen wir in der Kirche auch, da sind ganze Kirchengemeinden dran kaputt gegangen, dass die einen denken, das war der allertollste Pfarrer, wir möchten noch den Gemeindesaal nach dem benennen und die anderen sagen, ich habe schwersten Missbrauch erlebt durch den. Und da würde ich immer sagen, man braucht dann Hilfe von außen. Also wenn man so einen Fall hat, den man aufarbeiten muss, dann braucht man Hilfe von außen. Das kann ein Verein fast nicht alleine schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Also hätte mein Verein auf jeden Fall auch nicht geschafft. Aber das ist eben dann das Problem, wenn du, das war das, was ich eben mit dieser ehrenamtlichen Struktur so ein bisschen sagen sollte, wenn halt der Vereinsvorsitzende und der zweite Vereinsvorsitzende aus einer Familie kommen und beste Freunde sind, so, dann ist es halt oft einfach schwierig, weil es dann da eben nicht diese Ansprechpartner gibt. Aber dafür ist es ja gut, dass es ja immer mehr unabhängige Organisationen auch gibt, an die man sich letztendlich wenden kann, ob es Safe Sport ist, ob es das Missbrauchstelefon ist, ob es sonst irgendeine Organisation ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ziemlich wichtig. Vielleicht die abschließende Frage, außer du hast doch irgendwas, Felix, kommt noch ein zweiter Teil? Also glaubst du, da ist noch Bedarf, dass es einen zweiten Teil gibt? Glaubst du, es gibt noch Geschichten wie vielleicht diese psychische Gewalt oder sonstiges? Oder sagst du, hey, die Mission, die wir hatten, da ein Licht drauf zu leuchten, die haben wir jetzt mit dem Film erstmal erfüllt und glauben auch, dass es genau die Dinge angestoßen hat, die wir anstoßen wollten?
Also das ist, ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, wie lange es dauert, bis so eine Doku auf den Beinen steht. Und da waren wir bei der jetzt dann, nachdem die Recherche irgendwann ins Laufen kam, relativ schnell. Wir berichten jetzt in der nächsten Woche darüber schon, was hat es ausgelöst, wie sind Reaktionen, vielleicht auch auf politischer Seite. Also wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema. Ob es jetzt direkt eine zweite Doku gibt, das kann ich nicht versprechen. Aber wie gesagt, ich mache Kirche und Missbrauch seit 5 Jahren. Ich tendiere nicht dazu, Themen schnell loszulassen. Also ich bin da bei Recherche auf jeden Fall Team-Marathon.
Würdest du sagen, das ist ein vorwiegend männliches Problem in der als Täter? Und wenn ja, warum ist es so?
Also wir haben ja ganz prominente Fälle auch schon gesehen von Trainerinnen, die beim Turnen zum Beispiel psychische Gewalt ausgeübt haben und manipuliert haben. Aber die Berliner Athletin zum Beispiel ist auch was rausgeflogen ist und mir total leid hat. Die hat gesagt, sie hat danach versucht, überhaupt mal eine weibliche Trainerin zu finden. Und es gibt einfach total wenig weibliche Trainerinnen im Vergleich zu männlichen Trainern. Und das haben mir auch Athletinnen erzählt, wenn sie ins Trainingslager fahren, dass sie immer gucken, dass zumindest eine Physiotherapeutin weiblich ist. Also ich glaube, da ist natürlich irgendwie die Chance, dass man Frauen reinholt, die jetzt bei sexualisierter Gewalt in der Kriminalitätsstatistik einfach sehr, sehr weit hinten anhängen hinter den Männern, groß. Also dass man das einfach fördert. Die Athletin aus Berlin hat gesagt, warum wird es nicht gefördert? Also Frauenprogramme, die irgendwie fördern, dass mehr Frauen Trainerinnen werden zum Beispiel.
Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Wir wollen dich nicht länger aufhalten. War sehr interessant, darüber nochmal zu sprechen und noch ein paar Insights zu bekommen. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, welche Wellen das noch weiter schlagen wird und dann vor allem natürlich, welche Konsequenzen daraus noch gezogen werden und welche Verbesserungen auch eintreten. Weil ich glaube, kannst du mir gern sonst nochmal widersprechen, das ist ja das Ziel, was ihr damit auch hattet, nicht einfach nur zu sagen, es ist alles scheiße, sondern auch eben dadurch, dass das zu beleuchten, was eben scheiße ist, zu hoffen, dass da für Athleten, für Athletinnen und für alle anderen, die in Vereinen auch tätig sind, die darf man ja auch nicht immer vergessen, da Besserungen eintreten. Und ich hoffe und bin sehr dankbar, dass die Doku da in der Öffentlichkeit auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Anstoß ist.
Ja, unsere Intention war überhaupt nicht zu sagen, Leichtathletik ist ein Scheißsport und der muss abgeschafft werden. Ne? Im Gegenteil, also ich fand's toll, was ich alles gelernt habe. Ich werde mir den Wecker stellen morgens um 4, um zu gucken, wie Aileen über die Hürden läuft. Und meine Schosche hat Leichtathletik angefangen während dieser Recherche, lustigerweise. Es ist überhaupt nicht so, dass wir denken, das ganze System ist verloren, sondern wir denken, das ist so ein toller Sport. Kümmert euch drum, dass der schön bleibt.
Das werden wir machen. Du bist herzlich eingeladen. Nächstes Jahr Deutsche Meisterschaften in Wattenscheid. Kannst gerne zu uns in Stimmungsblock auch mitkommen. Wir haben jederzeit ein Ticket für dich parat. Und genau, vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, und denkt dran, ihr könnt uns immer anrufen und erzählen, wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt, von denen ihr denkt, dass wir sie wissen sollten.